möchte Sie zu dem nächsten Vortrag, Sanftmigration mit Terminal Clients im Bereich des Business-Kongresses begrüßen. Herr Peter Müßig-Trapp und Herr Holger Kettler werden Ihnen heute etwas vorstellen, was sich um Terminal-Server-Konzepte rangt, Teilmigrationen. Und ich denke, wir sollten den Ausführungen lauschen. Am Ende haben wir die Chance, Fragen zu stellen. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Schönen guten Tag auch von mir. Ich freue mich sehr, dass Sie alle sieben gekommen sind zu diesem Vortrag. Schön, dass Sie da sind. Das macht eine etwas familiärere Atmosphäre und mich auch etwas lockerer im Vortrag. Wir haben keinen Stand hier, aber wenn Sie nach der Veranstaltung auf uns zukommen oder morgen sind wir auch noch da, können Sie gerne uns auch noch ansprechen. Wir möchten Ihnen was erzählen unter dem Titel Sanfte Migration mit Terminal Clients. Wir, das ist der Holger Kettler und ich werde den ersten Teil übernehmen und werde eher so einen Überblick Ihnen geben über das, was wir getan haben. Ich wollte damit anfangen, wie der Stand jetzt ist und Ihnen dann zeigen, wie er vor 4 Jahren war und warum wir uns überlegt haben, eine Migration durchzuführen. Ich werde auch kurz was zu unserer Firma erzählen, ganz zu Beginn. Und da werde dann ganz knapp darstellen, so die Systemarchitektur, was wir uns da überlegt haben, was unser Plan war, was auch die Gründe für diesen Plan war. Und der Holger Kettler hat das alles im Wesentlichen implementiert und realisiert, die Ideen und die Gedanken, die wir gehabt haben, dann in konkrete Software auch implementiert. Und der wird im Detail dann Ihnen nochmal erläutern, für welche Funktionen wir welche Software, welche Möglichkeiten verwendet haben. Ganz kurz was über HIS. Ich weiß nicht, die meisten werden es wahrscheinlich nicht kennen. HIS ist gegründet worden 1969 als von der Volkswagen Stiftung und sitzt seit 1975 in der öffentlichen Hand. Wir sind eine GmbH, werden aber zu 100% von Bund und Ländern finanziert. Wir sind eine Non-Profit-Organisation. Wir machen Leistungen für die Hochschulen in aller Regel kostenfrei und haben etwa 250 Mitarbeiter bei uns, sitzen in Hannover. Es gibt 3 große Arbeitsbereiche bei uns. Das eine ist die Softwareentwicklung. Wir machen Software, Verwaltungssoftware für die Hochschulen. Also wenn Sie mal studiert haben und eine Immatrikulationsbescheinigung bekommen haben, dann ist die mit großer Wahrscheinlichkeit mit HIS-Software erstellt worden. Oder Ihre Prüfung ist mit HIS-Software verwaltet worden. Wir haben eine Abteilung, die sich mit Bau, Ressourcen, Planung und so weiter befasst. Und wir haben die 3. Abteilung, die Forschungsabteilung, in der Herr Kettler und ich auch tätig sind. Die beschäftigt sich einmal mit Hochschulfinanzierung, mit Informationssystemen, aber eben auch mit empirischen Studien und mit Befragungen. Das ist so das Hauptgeschäft dieser Forschungsabteilung. Und in dieser Abteilung arbeiten um die 50, 60 Personen und gut 40 davon arbeiten auch mit haben mit Befragungen zu tun. Also wir führen sehr viele schriftliche Befragungen durch, wir führen neuerdings auch Online-Befragungen durch. Und diese Befragungen, all diese Ergebnisse dieser Befragungen müssen ausgewertet werden. Und das machen wir heute mit einem Statistikpaket, das Starter heißt. Wer mit Statistik sich auskennt, ich weiß nicht, ob einer von Ihnen damit schon gearbeitet hat, wird das Paket möglicherweise gar nicht kennen. Das bekannteste Paket, was es da gibt, ist SPSS. Das haben Sie vielleicht alle schon mal gehört. Wir verwenden Starter. Wir machen statistische Auswertung mit Starter. Wir tun das auf einem Terminal-Server-Cluster. Also wir haben dieses SPSS, dieses Starter, nicht auf den Arbeitsplätzen installiert, sondern wir haben das auf dem Terminal-Server installiert. Und dieser Terminal-Server läuft nicht unter Windows, er läuft unter Linux. Das läuft stabil seit Anfang 2003. Wir haben derzeit ungefähr 40 Benutzer, 40 Arbeitsplätze, die bedient werden müssen, wobei niemals 40 Personen gleichzeitig im System sind, einfach weil nicht so viele Projekte gleichzeitig die Notwendigkeit haben, statistische Auswertungen durchzuführen. Das System ist so ausgelegt, dass maximal 20 Benutzer gleichzeitig im System sein können. Das ist jedenfalls unser Vorhaben. De facto haben wir diese Zahl noch nie erreicht. Also so hoch ist es nie gelaufen. Die Zugriffe laufen derzeit über Windows-Arbeitsplatzrechner. Das muss nicht so sein. Das könnte man genauso gut auch über Linux-Arbeitsplatzrechner machen. Aber derzeit ist es so, dass das über Windows-Arbeitsplatzrechner funktioniert. Ja, das ist die Situation heute und ich will Ihnen auch einmal zeigen, wie das aussieht, wenn man sich von einem Arbeitsplatz aus auf einem Windows, auf einen Linux-Terminal-Server einloggt. Das ist jetzt nicht unser Cluster, was ich Ihnen zeigen werde, weil das in einem speziellen geschützten Netzsegment steht und von außen überhaupt gar nicht erreichbar ist, sondern das ist unser sogenannter Gastwissenschaftlerzugang. Wir haben es möglich gemacht für Wissenschaftler, die ein Interesse daran haben, mit unseren Befragungsdaten zu arbeiten, von außen zuzugreifen auf unsere Daten. Und dazu haben wir einen Gastwissenschaftler-Server eingerichtet. Und das war ganz einfach für uns im Übrigen, weil wir eben vorher dieses Terminal-Server-Konzept umgesetzt hatten und dann eigentlich nur noch abgucken mussten, nur noch mal nachbauen mussten, was wir da auch realisiert haben. Das ist jetzt allerdings kein Cluster, das ist ein einfacher Rechner. Ich habe hier einen sogenannten NX-Client, dazu wird Herr Kettler nachher noch mehr sagen. Da erscheint mir so ein Icon auf dem Desktop, das sieht unter dem Windows-Desktop nicht anders aus. Da ist so ein Icon und die Benutzer führen darauf einen Doppelklick aus. Und müssen sich jetzt authentifizieren, geben ihren Benutzernamen ein, geben ihr Passwort ein, loggen sich ein. Der Client nimmt jetzt Verbindung auf zu unserem Server, der in Hannover steht, und öffnet dann gleich eine KDE-Session. Das heißt, das ist ein kompletter Rechner, ein kompletter Desktop, wie als wenn ich auf dem Arbeitsplatz sitze. So sieht das jetzt aus. Ich habe das ein bisschen kleiner gestellt, damit Sie sehen können, das ist sozusagen ein eigener Rechner im Rechner, wenn man so will. Ich arbeite, habe hier die Ausgabe von dem, was ich jetzt in Hannover auf dem Gastwissenschaftlerrechner mache. Genauso sieht das nachher für unsere Benutzer in der Abteilung, wenn sie auf den Servercluster zugreifen, auch aus. Und ich habe jetzt hier, Sie kennen wahrscheinlich alle KDE, ich will das auch nicht so ausführlich machen, das ist diese Statistiksoftware Starter, die kann ich anklicken. Und dann öffnet sich das Programm. Ich habe da so ein kleines Skript vorbereitet. Da startet man mit dem Befehl do. Das lädt eine Datendatei mit Informationen, bildet daraus alle möglichen Tabellen. Was man sieht, ist, dass es relativ schnell geht. Das ist eigentlich alles das, was ich zeigen wollte. Was man auch gleich sehen wird, dass das auch grafikfähig ist. Wer SPSS kennt, eine Stärke oder eines der Features von SPSS ist auch, dass Grafikausgabe direkt aus den Daten möglich ist. Das ist mit Starter genauso möglich. Zu Starter werde ich gleich noch ein bisschen mehr sagen. Also, was ich zeigen will, es arbeitet sich eigentlich ganz genauso wie auf dem Desktop auch. Ich mache mal OpenOffice Calc auf. Sie kennen das vielleicht, wissen auch, wie lang die Ladezeiten auf Ihrem Rechner sind. Das geht ruckzuck, auch wenn viele Benutzer in dem System sind, geht das sehr viel schneller oft als auf einem Arbeitsplatzrechner. Man kann da sehr gut, sehr schnell damit arbeiten, ohne dass, nach einer Weile merkt man das überhaupt gar nicht mehr, den Unterschied, ob man lokal arbeitet oder auf dem Terminal-Server. Das ist eigentlich das, was ich Ihnen vermitteln wollte. Das funktioniert auch mit einer entsprechend schnellen Verbindung. Ich würde mal sagen, ab DSL ist das völlig problemfrei. Ist Internet, wie Sie hier sehen. Aber das funktioniert natürlich völlig problemlos in einem Firmennetzwerk mit 100 Megabit oder sowas. Nur aufpassen, dass ich die richtigen Sachen hier wieder schließe. Ja, das ist eigentlich alles, was ich Ihnen dazu zeigen wollte. So genau, wie gesagt, stellt sich das dann auch da für die Benutzer, die auf unseren Server zugreifen. Ja, das ist die Situation heute, so haben wir das realisiert. Wie sah das davor aus, 2002? Vielleicht noch ein Hinweis, hier stimmt irgendwas mit dem VGA-Kabel nicht, deswegen kommt all das, was bei mir auf den Folien rot ist, in schwarz heraus. Manches ist deswegen nicht ganz so gut zu erkennen, bitte sehen Sie mir das nach. Wir haben statistische Auswertungen durchgeführt mit SPSS, wir haben das auf dem Arbeitsplatzrechner getan und wir haben das unter Windows gemacht. Und seit 2000 ungefähr hat das angefangen, dass es zunehmend Unzufriedenheit gab mit SPSS. Es gab eine Reihe von Qualitätsmängeln. Beispielsweise gab es eine Fehlfunktion in der Regression, die wir da berechnet haben, in einer bestimmten Regressionsfunktion, wo man bei SPSS schlicht nicht bereit war, diesen Fehler zu beheben. Es gab ganz schlechten Support, die waren ganz schwer zu erreichen. Wenn man sie erreicht hat, haben sie keine Lösung anbieten können. So, das waren so die Erfahrungen. Interessanterweise dann haben unsere Recherchen ergeben, dass das nicht nur uns so gegangen ist, sondern dass das zum Beispiel auch zu mal anderen Institutionen, die im Sozialforschungsbereich tätig sind, so gegangen ist. Also es gab seit 2000 eine zunehmende Unzufriedenheit mit SPSS. Und dann ist Ende 2002 Folgendes passiert. Wir haben angefragt bei SPSS, wir haben festgestellt, wir haben unsere Lizenzen gezählt, dann festgestellt, wir haben eigentlich viel zu viele Lizenzen, wir brauchen weniger Lizenzen. Gleichzeitig hatten wir das Bedürfnis nach zusätzlichen Modulen. Bei SPSS ist das so, dass es ein Basismodul gibt und jedes Feature kostet dann nochmal extra. Wir wollten spezielle Auswertungen zum Beispiel zu Missing Values machen und so weiter. Da wollten wir zusätzliche Features haben. Also unser Plan war, die Basislizenzen zu reduzieren, neue Module dazu zu bekommen und so ungefähr beim Preis gleich zu bleiben. Und da haben wir denen eine E-Mail geschickt und haben gefragt, wie das aussieht. Und ein Kollege von mir hat auch angerufen da. Und dann haben wir einen Brief zurückbekommen, in dem sie sich ganz herzlich für unsere Anfrage bedanken. In der sie aber sagen, in diesem Jahr lässt es sich leider auch bei Ihnen nicht vermeiden, die Mietgebühr für Ihre SPSS-Lizenz anzupassen. Anzupassen heißt, die soll erhöht werden. Und zwar von 13.256 Euro im Jahr 2002 auf 41.760 Euro im Jahr 2005. Bei einer gleichzeitigen Reduzierung der Lizenzen, deutlichen Reduzierung der Lizenzen, ohne dass wir den Wunsch nach unseren Zusatzmodulen in irgendeiner Weise hätten befriedigen können. Da haben wir uns geärgert. Wir haben gesagt, das finden wir nicht gut. Und dazu muss man noch sagen, dass das Jahrespreise sind. Also das fällt jedes Jahr wieder an. Wir haben das jetzt mal durchgerechnet. Sie sehen hier, das wäre der alte Preis gewesen. Wir haben das mal umgerechnet auf diese geringeren Lizenzkosten. Dann hätten wir mit reduzierter Lizenzzahl bei alten Preisen hätten wir im Jahr 8.476 Euro zahlen müssen. Dann hätten wir im Gesamtzeitraum von 2003 bis 2006 34.000 rund bezahlen müssen. Nach dem neuen Modell, wenn wir uns darauf eingelassen hätten, hätten wir einen Preis bezahlen müssen von 142.000 Euro. Dann gab es noch eine weitere Alternative, das nenne ich nur der Vollständigkeit halber. Und falls jemand hier ist, der sich im Statistikumfeld auskennt, von SAS waren überhaupt gar keine konkreten Preisinformationen zu erfahren. Wir haben dann die Information von der Uni Kiel bekommen, dass die ihre Module zu diesem Preis, der hier ausgewiesen ist, bezogen haben. Was SAS uns abgenommen hätte einen langen Vorlauf gebraucht. Am Telefon wollten sie überhaupt keine Auskünfte geben. Ein Brief, den sie uns versprochen hatten, ist nicht angekommen. Haben wir dann auch nicht weiter verfolgt. Lag in dieser Größenordnung. Ups, was ist jetzt passiert? So. Das Interessante ist, Starter, die akademische Version von Starter, muss man jetzt dazu sagen, wir haben die Lizenzkosten für akademische, hat uns im gleichen Zeitraum jetzt konkret 9.432 Euro gekostet. Also statt 141.520, 9.432 Euro. Das sind fast drei Stellen, die man daraus finanziert. Das ist wirklich viel Geld für eine Firma wie uns. Und das war auch dann der entscheidende Grund, dass wir uns entschlossen haben, dass unsere Unzufriedenheiten sowieso, die wir schon hatten mit der Qualität und mit dem Support, dass wir entschlossen haben, jetzt da muss was passieren. Das machen wir nicht weiter. Vielleicht auch noch zur Vollständigkeit halber, wenn Sie nicht das Glück haben, akademische Lizenzen zu bekommen bei Starter, dann wird es ungefähr doppelt so teuer. Dann kostet es nicht, sagen wir mal, knapp 10, sondern ungefähr 20.000 Euro, immer noch wesentlich günstiger als bei SPSS. Was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, auch für diejenigen, die sich im Statistikumfeld auskennen, dass bei Leuten in Deutschland, die da was verstehen, zum Beispiel ZUMA, Zentrum für Umfragen, Methoden, Analysen, oder vom sozioökonomischen Panel, alle die arbeiten mit Starter, weniger aus Kostengründen, denn aus Qualitätsgründen. Gut. Wir haben dann in der EDV-Gruppe gesagt, die EDV-Gruppe bei uns bei HIS ist zuständig für IT-Dienstleistungen im Forschungsbereich, in dieser Forschungsabteilung. Wir präferieren eigentlich eine Terminal-Server-Lösung, weil wir erhoffen uns eine leichtere Administrier- und Wartbarkeit der Anwendungssoftware. Wir müssen das nicht 40 Mal installieren und bei jedem Update wieder nachfahren und da gibt es 40 verschiedene Probleme auf diesen Rechnern, sondern wir machen das einmal auf dem Terminal-Server und haben wir Ruhe. Das war so ein bisschen, manches sind dann auch Flausen, aber in der Tendenz ist was dran. Was wir auch wollten, und das ist gerade bei Statistikpaketen sehr wichtig, ist, wir wollten hohe Leistungsreserven haben, auch für einzelne Nutzer. Es gibt statistische Prozeduren, die sehr hohe Anforderungen stellen an die Ressourcen, sowohl was die Rechenzeit angeht, als auch was den Arbeitsspeicher angeht. Also wir haben zum Beispiel, das war für 2003, als wir das angeschafft haben, schon ziemlich viel einen der Rechner mit 4 GB Arbeitsspeicher ausgestattet. Das hätten wir einem Arbeitsplatzrechner niemals zur Verfügung stellen können. Also da sind einfach Dinge auch möglich geworden, die vorher nicht möglich waren, weil es solche leistungsstarken Rechner nicht gegeben hat. Wir wollten außerdem eine zentrale, das ist ein ganz wichtiger Punkt, eine zentrale Datensicherung aller Daten. Wir hatten schon immer so ein File-Server-Konzept, die Datendateien lagen auf einem File-Server, aber die einzelnen Daten, die die Nutzer produziert haben, lagen in der Regel auf deren Arbeitsplatzrechner an. Die Anweisungen, die auf den Server zu schieben, haben die sich nicht gehalten und natürlich ist dann einer oder anderen viel Arbeit verloren gegangen. Also das war ein zentrales Interesse, wir wollten eine zentrale Datensicherung haben. Und ein weiterer Punkt war, wir arbeiten ja da mit personenbezogenen Daten. Wir wollten auch einen besseren Schutz der personenbezogenen Daten erreichen, weil das auch zentral natürlich einfacher zu gewährleisten ist als auf 40 einzelnen Rechnern. Das hat nicht nur Vorteile, es hat auch einen Nachteil. Und das haben wir insbesondere in der EDV-Gruppe relativ heftig diskutiert, ob wir das uns antun sollen oder nicht. Das heißt nämlich auch, wenn das Cluster ausfällt, wenn der Terminal-Service nicht mehr steht, dann haben wir 40 Anwender im Nacken, die sagen, sie können alle nicht arbeiten. Gut. Daraus ergeben sich eine Reihe von Anforderungen an das System. Das eine ist, wir wollen eine hohe Ausfallsicherheit haben. Wir wollen diese 40 Anwender eben nicht im Nacken haben. Und zwar stellen wir uns das so vor, dass es möglich sein muss, wenn jetzt ein Teil, eine Komponente des Systems ausfällt, ein Server ausfällt, ein Netzteil ausfällt, irgendein Element ausfällt, dann muss es nicht notwendigerweise der laufende Prozess migriert werden, sondern da kann es ruhig einen Abriss geben. Das ist zwar nicht schön, aber hinnehmbar. Ein Arbeitsplatzrechner stürzt auch mal ab. Aber es muss eben dem Benutzer möglich sein, sich erneut einzuloggen und dann wieder ein funktionales System vorzuhaben. Wir wollten weiter eine transparente Lastverteilung. Wir haben gesagt, das kann eigentlich nur ein Cluster-System sein, also es müssen mehrere Server beteiligt sein. Und dann wollen wir dafür sorgen, dass automatisiert diese Server gleichmäßig bestückt werden mit Benutzern. Wir wollen weiter eine Echtzeitdatensicherung. Das heißt, wenn jetzt das System crasht an irgendeiner Stelle, soll eigentlich nichts verloren gehen, außer dem, was gerade in Bearbeitung war und nicht gesichert worden ist. Wir wollten weiter die Möglichkeit haben, unterbrechungsfrei zu warten. Das heißt, da ist ja immer mal was zu tun, es muss ein Update eingespielt werden, solche Dinge mehr. Und das muss irgendwie möglich sein, dass das geht, ohne dass wir dann am Wochenende auflaufen müssen. Das soll im laufenden Betrieb möglich sein. So komplex wie das auch sein mag, und wir wollten eine möglichst geringe Komplexität, weil wir das ja auch administrieren müssen. Aber das soll alles vor den Anwendern versteckt werden. Für die nicht sichtbar sein, soll das so einfach sein, wie ich das vorhin gezeigt habe. Ich klicke auf ein Icon, bin da und kann auf meiner Umgebung arbeiten. Letzter Punkt, Skalierbarkeit ist klar. Wenn die Anforderungen steigen, wir haben mehr Nutzer im System oder insgesamt werden mehr Anforderungen da, soll es einfach skalierbar, das heißt erweiterbar sein, mit zusätzlichen technischen Ressourcen, EDV-Ressourcen, Hardware versorgt werden können. Ja, und so sieht das jetzt ungefähr aus. Wir haben bis zu 40 Clients. Niemals gleichzeitig im System, aber bis zu 40 potenzielle Clients. Und ein Server. Das wäre mal eine Lösung. Da ist mit Ausfallsicherheit dann aber nichts. Den könnte man entsprechend leistungsfähig ausstatten, dass er das bewältigt, das ist durchaus denkbar. Aber wenn da irgendwas kaputt geht, also braucht man einen zweiten Server. Das ist noch keine Skalierbarkeit. Wenn ich jetzt noch mehr Nutzer bekomme oder die mehr Ressourcen brauchen, wäre gut. Man könnte weitere Server hinzufügen. Also das System soll so aufgebaut sein, hat mindestens zwei Server, ist aber erweiterbar auf zusätzliche N-Server, wenn das erforderlich ist. Im Moment greifen die alle auf einen Server zu, so wie das in dem Bild da aussieht. Ich könnte jetzt natürlich sagen, die Benutzer mit den Anfangsbuchstaben A bis L nehmen Server 1 und so weiter und so weiter. Das scheint uns nicht sinnvoll. Das System soll das selber organisieren, automatisch eine Lastverteilung machen. Deswegen brauchen wir dieser rote, nee, bei Ihnen ist er schwarz, dieser schwarze Kasten zeigt das an, eine Institution, ein Modul, was diese Lastverteilung macht. Was dafür sorgt und sagt, aha, diese Anfrage kommt, die Anfragen kommen alle an die gleiche Stelle. Der Benutzer loggt sich immer an der gleichen Stelle ein. Aber da gibt es ein Tool, das verteilt die Last auf diese Server. Was ist jetzt aber mit den Daten? Die Benutzer, die erzeugen ja unendlich neue Daten. Wenn die das auf dem Server 1 oder dem Server 2 oder dem Server 3 ihre Daten erzeugen, dann ist das ja alles nicht mehr synchron. So geht das nicht. Das müssen wir irgendwie lösen. Das heißt, die Daten kann es eigentlich nur einmal geben und die werden dann bei den verschiedenen Servern jeweils angezeigt. Was ist jetzt aber, wenn so ein System mal ausfällt, wenn zum Beispiel der primäre Server ausfällt? Da sind ja auch die Daten futsch, wenn die da gelegen haben, jedenfalls mal primär. Also müssen wir die irgendwie spiegeln. Die müssen auf dem zweiten Server auch zur Verfügung stehen. Und wenn der wirklich ausfällt, dann muss das irgendwie merken, das System, dass der weg ist. Jetzt habe ich zu schnell geklickt wahrscheinlich, ne? Da muss der zweite Server einspringen in das System und muss quasi die Aufgaben, die Funktionen des ersten Systems, des ersten Servers übernehmen. Also die Daten, die er sich gespiegelt hat, den anderen Systemen zur Verfügung stellen. Dann können sich die User, deren Connections allerdings verloren gegangen sind bei dieser Aktion, erneut verbinden, landen jetzt automatisch bei diesem sekundären Server. Und auch der müsste jetzt wieder eine Lastverteilung organisieren. Und die Daten exportieren für diese dritten und weiteren Server. Ja, das ist so ungefähr das Konzept, was wir gehabt haben. Und ich glaube, das war die letzte. Genau, die Details wird jetzt mein Kollege Holger Kettler Ihnen berichten.
Genau. So, am Anfang ist vielleicht ein bisschen der Eindruck entstanden, wir hätten da wirklich selber Software geschrieben. Das haben wir nicht. Wir haben das Rad jetzt nicht nochmal erfunden, aber also ich will jetzt hier noch ein bisschen drauf eingehen. Wieso der rote Faden war, dass wir tatsächlich jetzt die Software benutzt haben, die wir brauchten. Und ich habe es jetzt immer in drei große Punkte unterteilt, und zwar Verfügbarkeit, Lastverteilung und Transparenz, wobei der erste Punkt, die ersten beiden Punkte, glaube ich, schon relativ klar geworden sind durch das, was Peter eben erzählt hat, und die Transparenz zum Schluss aus Sicht des Users. Wenn wir, wie auch eben schon erwähnt wurde, die Leute dazu verurteilen, nur noch auf einem Rechner zu arbeiten, auf einem Server, dann haben wir auch die Verantwortung dafür, dass das System läuft. Dann haben wir dieses schöne Schlagwort Single Point of Failure. Das heißt, wir müssen auch dafür sorgen, dass, sollte er mal ausfallen, Hardware fällt ja nun mal gelegentlich aus, der auch relativ schnell wiederkommt oder zumindest die Leute weiterarbeiten können. Das machen wir mit dem mit Failover, Failback. Failover bedeutet in diesem, ich erkläre es trotzdem mal, ich weiß nicht, wie Firmen da so die Kenntnisse sind oder sie sind. Failover bedeutet, dass zum Zeitpunkt, wenn der primäre Server ausfällt, ein sekundärer Server im Hintergrund steht, der diese Funktion auch wieder abbilden kann. Failback bedeutet in diesem Fall, dass sollte der primäre Server aus welchen Gründen auch immer er ausgefallen sein sollte, wieder zur Verfügung stehen, die Funktion wieder an diesen zurückgegeben werden kann. Dafür brauche ich logisch mindestens zwei Server. Das hat den Vorteil, dass das System nach kurzer Unterbrechung wieder zur Verfügung steht. Wir können es leider nicht verhindern, dass die Leute unterbrechungsfrei arbeiten. Das wird, glaube ich, nie klappen. Dazu müssten schon die Rechner, weiß nicht, dafür ist, glaube ich, sehr teure Hardware zuständig. Wir bräuchten wahrscheinlich geteilten Speicher und so weiter. Also in diesem Konzept ist es nun mal so, wenn das System ausfällt, dann haben die Leute nach relativ kurzer Unterbrechung wieder ein System zur Verfügung. Der Failback, das Zurückspringen auf den primären Server, ist nicht unbedingt erforderlich. Das kann man machen. Es gibt dafür Gründe, zum Beispiel, dass der primäre Server wesentlich leistungsstärker ist als der sekundäre. Dann ist es sinnvoll, wieder zurückzuspringen. Das muss man nicht sofort machen. Dann müsste man die Leute ja wieder rausschmeißen. Das kann nachts passieren. Und dann ist wieder alles beim Alten. neu verbinden soll in diesem Fall für aus Sicht der User wirklich nur heißen, ich mache nochmal den Doppelklick. Wir haben das ja eben schon gesehen an der kleinen Vorführung mit NX von NoMachine. Man wird dann leider rausgeschmissen, aber nachdem man sich dann wahrscheinlich in der EDV-Gruppe mal erkundigt hat, was das Ganze soll, kann man einfach wieder auf seinem Desktop, auf seinem Windows-Desktop, das ist jetzt bewusst ein Screenshot von einem Windows-Desktop, weil die Arbeitsplätze alle noch unter Windows laufen, sich einfach neu verbinden. Wir brauchen dazu kleinseitig auch nichts mehr konfigurieren und das kann man einfach dadurch realisieren, dass wir eine virtuelle Adresse vergeben, egal wie viele Server ich jetzt im Cluster habe. Der User muss also nicht wissen, jetzt ist Server 1 ausgefallen, jetzt muss ich mich auf Server 2 verbinden und jetzt gehe ich lieber auf Server 3 etc. pp. Wenn der Server wieder da ist, gehe ich zurück. Das wird dann auch mit dem Load Balancing überhaupt nicht mehr vereinbar sein. Das heißt, die User kennen wirklich nur einen Namen und über den wird verbunden. Wer von unseren Servern jetzt primär ist und wer sekundär spielt, das regeln wir oder beziehungsweise das regelt die Software. Ferner muss man noch darauf achten, dass Dienste wie zum Beispiel jetzt als Beispiel hier Samba auch weiterhin sichtbar sind. Denn es gibt ja nicht nur, unter Windows gibt es ja nicht nur die Sicht im DNS, beziehungsweise jetzt hier nur Maschinen, wo einfach nur, das kann man nicht lesen, wo oben einfach nur im Login der Servername steht irgendwo im Profil, sondern es gibt auch die Netzwerkumgebung und dort, auch dort muss natürlich der Server weiterhin verfügbar sein und zwar nicht unter irgendwelchen Namen, sondern unter einem. Ja, wie haben wir das gemacht? Wie ich eben eingangs sagte, wir wollen das Rad ja nicht neu erfinden. Wir haben also Software benutzt, die existiert und eine sehr schöne Software in diesem Bereich ist Heartbeat. Heartbeat, kann man sich vorstellen, ist eine Software, die auf jedem Server läuft und quasi sich gegenseitig meldet, ob sie noch am Leben sind. Wahrscheinlich kommt daher auch der Name Heartbeat, Herzschlag. Heartbeat ist Teil des Linux HA-Projektes und steht unter der GPL. Und Heartbeat ist also ein Programm, das, sollte ein Server ausfallen, selbstständig dafür sorgt, dass nach einem gewissen Timeout der sekundäre Server diese virtuelle IP, von der ich eben geredet habe, also diese Adresse, übernimmt, quasi dann ab dem Zeitpunkt zuständig ist. Und sogenannte Aktiv-Passiv-Aufgaben, als Beispiel war eben zum Beispiel Samba genannt, das sind Dienste, die wirklich nicht gleichzeitig auf beiden Servern laufen, sondern aktiv auf einem Rechner und dann erst gestartet werden, sollte der primäre Server ausfallen. Auch diese Dinge kann Heartbeat regeln, das Ganze funktioniert skriptgesteuert, man kann damit wirklich beliebige Dinge tun, aber Hauptaufgabe ist einfach die Übernahme der IP und das Starten beliebiger Skripts. Die Frage ist natürlich, oder was man sich dabei überlegen könnte, machen wir wirklich nur aktiv-passiv? Das heißt, stellen wir wirklich nur einen Server zur Verfügung, auf dem wir verbunden, auf dem wird gerechnet, der andere steht redundant im Hintergrund und macht gar nichts. Das wollen wir natürlich auch nicht. Dann kämen wir dann zu aktiv-aktiv. Das heißt, wir werden gewisse Dinge auf beiden Rechnern laufen lassen. Und was wir, wenn wir statistische Auswertung machen in dem Bereich, hauptsächlich zur Verfügung stellen, das ist CPU-Leistung. Und diese Ressource kann man teilen, indem wir dann einfach grob dafür sorgen, dass sich die Leute oder die User, die eine Verbindung mit dem Server möchten, gleichmäßig auf beide Rechner verteilt werden. Und das kann man zum Beispiel nach verschiedenen Scheduling-Algorithmen machen. Was wir zurzeit einsetzen, ist Weighted Disconnections. Das heißt, es wird nach der Anzahl der Verbindungen auf den Servern geschaut und dementsprechend werden die User auf die beiden Server verteilt. Das Ganze kann man gewichten. Das setzen wir zurzeit nicht wirklich ein, weil wir es nicht brauchen, aber es ist sinnvoll in einigen Dingen, wenn wir zum Beispiel einen Server aus der Wartung nehmen wollen oder wenn man wirklich unterschiedlich leistungsfähige Server hat, dann kann man das gewichten, weil man möchte ja nicht dann dieselbe Last auf allen Servern. So, wie machen wir das? Das Ganze machen wir auch über Software. Wir versuchen ja hier eine preiswerte und freie Lösung und wir brauchen also eine Software, die diese eingehenden Verbindungen auf diese Adresse, die wir im Netz ausgeben, delegiert. Diese Software entscheidet also quasi darüber, nehme ich es selber an oder leite ich diese Verbindung einfach, weil ich gerade sehr unter Last stehe, weil ich genügend Verbindung habe, an einen der weiteren Teilnehmer in unserem Load Balancing Cluster weiter. Das Ganze habe ich noch mal ein bisschen als Bild dargestellt. Es könnte zum Beispiel jetzt sein, so P steht für primär, S für, es ist der sekundäre Server. Beide machen einen Verbindungsaufbau und der grüne Pfeil soll anzeigen, dass dann quasi intern zwischen primär und sekundär die Verbindung durchgereicht wird. Wenn man in diesem Bild schon sehen kann, ergibt sich daraus auch etwas, das man überlegen sollte. Ein- und ausgehende Verbindungen laufen dann über einen Server, nämlich über den primären. Das kann möglicherweise unter Umständen, sage ich jetzt mal, weil bei uns ist es nicht aufgetreten, wir haben sowas sorgfältig getestet und wir haben damit keine Probleme, aber es kann natürlich wegen der begrenzten Bandbreite einen Flaschenhals darstellen. Bei uns geht jetzt nicht so viel Verkehr über die Leitung, als dass es irgendwie ein Problem ist. Heutzutage, wenn man einen Server kauft, sind wir mit den Netzwerkkarten sowieso im Gigabit-Bereich. Das heißt, die Verbindung zwischen den beiden Servern dürfte davon eh nicht beeinträchtigt werden. Was wir in diesem Fall also machen, ist das sogenannte Masquerading. Genauer genommen wird die eingehende Verbindung auf den primären Server demaskiert, weil die Verbindung zwischen dem sekundären und primären Server ein eigenes Subnetz darstellt. Und dieses Subnetz ist natürlich unterschiedlich zu dem, in dem die User arbeiten. Ist hier, wie ich gerade erwähnt habe, akzeptabel bezüglich der verbrauchten Bandbreite. Was man machen könnte, um vielleicht das Connection Tracking etwas zu reduzieren, ist, dass die Server die Verbindung zwar über den primären Server zugewiesen bekommen, aber dann selbstständig in das Subnetz der User antworten. Das sogenannte Direct Routing. Diese ganzen Begriffe, die jetzt hier schon gefallen sind, die habe ich jetzt eine Folie vergessen? Nein. Die haben mit einer bestimmten Software zu tun, aber auf die komme ich gleich noch. Wir haben zwei Server, um unsere Redundanz aufrechtzuerhalten. Ab dem dritten Server wird das Ganze natürlich sehr einfach, weil die müssen sich nicht mehr ums Load Balancing etc. und Daten-Backup kümmern. Wenn wir allerdings zum Beispiel 5 Server im Cluster haben und der primäre Server fällt aus, dann muss natürlich so eine Fähigkeit wie das Load Balancing an den sekundären Server weitergegeben haben. Sonst habe ich mit Ausfall des primären Servers nur noch einen Rechner zur Verfügung, nämlich den sekundären, obwohl 4 Rechner noch funktionieren würden. Aber das haben wir in der grafischen Darstellung eben schon gesehen. Ich glaube, man muss es nicht extra erwähnen, ich habe es trotzdem mal aufgeschrieben, bestehende Sessions, weil wir reden hier von grafischem Desktop, können natürlich nicht fortgeführt werden. Sowas muss schlicht und ergreifend neu gestartet werden, weil es ist Software auf einem Rechner, die ist in einem Arbeitsspeicher des primären Servers und das ist leider verloren. Ja, das unten habe ich gesagt. So, und jetzt kommen wir zu der Software. Das ist Software, das Ganze nennt sich IPvS und ist aus dem Linux Virtual Server Project. Das Ganze steht ebenfalls unter der GPL und diese Software ist quasi dafür verantwortlich, eben diese eingehenden Verbindungsaufnahmen nach entsprechenden Scheduling-Algorithmen, die man selber konfigurieren darf, zu verteilen. Der Director, das ist die Software, die beziehungsweise ist der Bestandteil des Kernels, der nennt sich dann, oder ein Synonym dafür, es gibt ja sehr viele, ist Bestandteil des Kernels, seit wir so ein 2.4 irgendwas, ich weiß es nicht mehr genau, und primär dafür gedacht, also es geht auch mit einigen Krücken, mit so Sachen wie FTP, die sich durchaus mehrere Ports bedienen, aber primär dafür gedacht für TCP, UDP, die etwas über einen Port abwickeln. Jetzt habe ich als Beispiel mal SSH genannt und dementsprechend auch NX. Das lässt sich sehr schön mit IPvS auf andere Server verteilen, weil SSH verschlüsselt und dementsprechend einen Port benutzt. NX kann man dementsprechend, per Default benutzt es das leider nicht, aber NX kann man sehr einfach konfigurieren, dass es verschlüsselt und dementsprechend geht es auch über einen Port. Wunderbar. So, jetzt kommen wir nochmal zu den Daten. Wenn wir viele Server haben, dann haben wir auch überall Daten. Was sich daraus für Probleme ergeben soll, die Daten sollten konsistent sein, egal von wo der User sie sieht. Ob er sich jetzt auf den primären Server einloggt, auf den sekundären oder den sekundären verlässt, auf den primären zurückkommt. Wir müssen also uns entscheiden, wollen wir jede Datei wirklich auf jedem Server oder wollen wir es anders machen und wie synchronisieren wir die Daten? Wenn wir mehrere Kopien einer Datei haben, ist eine Synchronisation unumgänglich. Der logische Schritt, über den man dann nachdenkt, ist vielleicht ein Distributed File System. ich weiß nicht mehr, wie damals Gründe waren. Ich glaube, primär halt für den Einsatz mobiler Rechner wie Laptops und so weiter. Während ist natürlich hier auch eine Überlegung. Ich sage jetzt mal, wir haben uns damals konkret Coda angeguckt. Holt sich die Dateien in den Cache, das heißt der sekundäre Server, falls ich auf dem arbeite, holt sich vom primären Server die Daten in den Cache und das Synchronisieren passiert quasi selbstständig, da muss ich nichts machen. Nachteil, den ich damals gesehen habe, oder zwei Nachteile, wir haben ja, sollte der primäre Server ausfallen und die Datei ist auf dem sekundären Server noch nie angefasst worden, ist die Datei schlicht und ergreifend auf dem sekundären nicht verfügbar. Man kann natürlich durch entsprechende Tricks und Kniffe das Ganze so hinbiegen, dass sich der Datenbestand vollständig im Cache des sekundären Servers befindet, aber das endet dann letztendlich auch nur in einer kompletten Kopie. Und ob ich damit wirklich was gewonnen habe, weiß ich nicht. Außerdem gibt es immer diese Probleme, wenn ich mehrere Dateien pflege, muss ich auch sehen, dass wir die irgendwie in der Version übereinkommen. Das heißt, sprich, wird die Datei im Original und in der Kopie verändert, habe ich ein Problem und das ist entsprechend ein Problem von Distributed File Systems. Also haben wir uns damals dafür entschlossen, wir arbeiten lieber nur im Original und geben das Ganze übers Netzwerk frei, also intern. Der sekundäre Server mountet quasi eine Ressource des primären Servers ein. Und damit entfällt zumindest jede Überlegung, irgendwas synchronisieren zu müssen. Wir haben ein ganz normales File-Locking, das heißt, wenn mehrere Leute sich wirklich auf eine Datei zugreifen, dann überschreibt letztendlich der User sie, der sie zuletzt geöffnet hat. Ich will nur für konsistente Daten sorgen, wenn die User sich gegenseitig in die Quere kommen, das ist nicht mein Bier. Aber wir haben zumindest kein Problem, Daten synchronisieren zu müssen oder sind dann letztendlich in der Pflicht, irgendwas wiederherstellen zu müssen, irgendwelche Versionen von Dateien, die ein User hinterlassen hat und an anderer Stelle auch geändert wurden und Änderungen, die dann vielleicht verloren sind. Die Performance ist gut. Die Datei wird nicht in den lokalen Cache kopiert, das ist natürlich ist der lokale Cache immer etwas schneller oder immer schneller, aber in unserem Fall ist da, haben wir da keine Performance-Einbußen gemerkt oder bemerkt und wir sind dementsprechend bei unserer Lösung geblieben. Ich werde noch gleich dann am Ende wieder dazu genau darauf eingehen, welche Software wir da nutzen. Das ist das sogenannte Share Nothing, weil wir ja wirklich nicht mit mehreren Verwaltern auf eine Ressource zugreifen, sondern wir einen Datenbestand haben und dieser sollte der primäre Server ausfallen, auch wieder zur Verfügung stellen wollen. Wir spiegeln also die Daten doch im Hintergrund. Jetzt wird man sich fragen, was soll das? Eben habe ich gesagt, wir wollen keine komplette Kopie. Jetzt habe ich doch eine komplette Kopie. Ja, aber ich greife nur auf eine zu. Und das ist bei uns der Casus Knactus gewesen. Im Hintergrund wird also gespiegelt. Und bei Ausfall des primären Servers wird im Spiegel des sekundären Servers, also die Strich, in diesem Fall, weil ich das erklären muss, weitergearbeitet. Die Synchronisation gestaltet sich so wesentlich einfacher. Auch muss nicht immer von primär auf sekundär synchronisiert oder andersrum werden, sondern das ist beliebig. Also je nachdem, welcher von beiden Servern gerade der primäre Server ist, wenn wir eingangs erwähnt das Failover haben oder das Failback, kann das in eine beliebige Richtung gehen. Ja, und die beiden Software-Komponenten, die wir da benutzen, ist wahrscheinlich auch schon ein Begriff. Natürlich machen wir das, die Netzwerkfreiheit über NFS, sehr performant und Bestandteil des Kernels, gibt es jetzt seit etlichen Jahren und da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Aus meiner Sicht jetzt vielleicht zukünftig, man kann es überlegen, also momentan machen wir es über NFS seit 3 Jahren, das funktioniert ohne Probleme. Das DRBD, das wir jetzt benutzen, ist, haben wir jetzt ungefähr seit einem Jahr in Betrieb. Das ist erst nachträglich dazu gekommen. DRBD ist, kann nachträglich in den Kernel gepatcht werden, ist quasi ein Blockgerätetreiber und spiegelt eine ganze Partition über das Netzwerk. Benutzen wir also, um die Daten von einem Rechner auf den anderen zu spiegeln, und zwar im Hintergrund. Spiegelt Master auf einen Slave in Echtzeit, das haben wir gesagt. Einer dieser beiden ist dann auch in der Lage, diese Ressource, also entweder D oder D' einzumounten, und zwar schreibbar. Das Ganze regelt DRBD im Hintergrund. Und DRBD muss lange initialisiert werden, aber das betrifft ja Hardware Rate mitunter genauso, wenn wir in den Gigabyte-Bereich kommen. Dafür geht die Differenzspiegelung, also der Spiegel im laufenden Betrieb, sehr flott. Und lässt sich wunderbar mit Heartbeat kombinieren. Das Synchronisieren beim Reboot, sagen wir mal, wenn der primäre Server ausfällt und kommt dann wieder hoch, dann werden ja die Daten, die in der Zwischenzeit auf dem sekundären Server geändert wurden, wieder zurücksynchronisiert. Funktioniert alles wunderbar, also es gibt da keine Querelen, dass sich irgendjemand der beiden DRBD-Prozesse, Master-Slave, irgendwie anmaßt. Er wäre jetzt der Master oder der andere wäre jetzt der Slave, das würde in die Hose gehen. Aus Erfahrung, weil ich meine, die Server schmieren alle mal ab, da kann man leider nichts dagegen machen. Und aus Erfahrung wissen wir, dass das sehr gut geklappt hat. Wie eben erwähnt, wir haben erst seit einem Jahr DRBD, die ersten Versuche waren AirSync. AirSync ging am Anfang auch wunderbar, nur wenn wir dann in den Gigabyte-Bereich kommen und viele, viele Daten haben, dann braucht AirSync doch eine lange und ressourcenhungrige Vorarbeit und hat uns dann schon den einen oder anderen Server mal lahmgelegt. Außerdem nimmt sich AirSync ja erstmal die komplette Dateiliste auf beiden Rechnern vor und schaut dann, was muss ich synchronisieren und das ist einfach sehr ressourcenaufwendig gewesen. Die Integration in Hardware ist auch nicht so ganz einfach, insbesondere das Failback. Wir müssen ja dann, wenn wir wieder zurückspielen wollen, müssen wir auch aufpassen, dass wir in die richtige Richtung synchronisieren. Das lässt sich bestimmt alles machen, aber da muss man schon aufpassen und letztendlich ist AirSync auch nicht dazu gedacht, in beide Richtungen zu synchronisieren. Also AirSync hat schon seine Daseinsberechtigung, aber in diesem Fall haben wir es halt dann mal ersetzt. Mögliche Alternativen, ich habe gesehen, morgen gibt es einen schönen Vortrag zu OCFS2, vielleicht kann man sich den mal antun. Das wäre vielleicht mal eine Alternative, um das ganze Daten- und Backup, also primäre Daten- und Backup-Daten in den Griff zu kriegen, indem wir vielleicht ein richtiges Cluster-Dateisystem benutzen. Muss man mal schauen, was daraus wird. Oder halt direkt eine Hardware-Lösung, aber die haben wir jetzt in diesem Fall bewusst nicht angestrebt. Ja, dann komme ich nochmal zu dem Bild, das wir am Anfang gesehen haben. Jetzt nochmal mit Schrift. Also dieses schwarze Viereck hier ist also quasi das LVS. Da wir ja skalierbar sein wollen und entsprechend, wenn die Ressourcen irgendwann mal knapp werden, möchten wir einfach nur noch Server dazustellen. Das ist in dem Fall sehr schön möglich. Ab 2 Server ist dann auch notwendig, das LVS hier oder das IPVS auch zu spiegeln. Zwischen den beiden Servern hier nochmal dargestellt, lauscht das Heartbeat und DRBD sorgt für das Backup der Daten. Und hier werden quasi die Daten auf den anderen Servern per NFS zur Verfügung gestellt. Wohin, wann und wie? Ja, das muss ich mich auch beeilen. Wie eingangs erwähnt, Doppelklick öffnet den vertrauten Desktop. Das kann in unserem Fall ist es standardmäßig KDE, das kann GNOME sein, das kann man halten wie der Dachdecker. Es ist einfach standardmäßig KDE, weil die Leute halt ihren Windows-Desktop kennen. Und dem User soll halt völlig transparent sein, auf welchem Server, welcher Server gerade primär ist, welcher gerade ausgefallen sein sollte, ob dieser Server lokal ist oder über eine Freigabe arbeitet und auf welchem Server sie zuletzt waren. Das soll schlicht und ergreifend für den User komplett transparent bleiben. Wir müssen dazu natürlich etwas Software auf dem AWS-Rechner installieren. Das soll natürlich möglichst wenig sein und möglichst einfach zu installieren. Wir haben angefangen damals mit Cygwin. Cygwin ist relativ langsam übers Netzwerk. Das liegt, ich weiß nicht, ob man das Cygwin wirklich anlassen kann. Es ist halt nicht komprimiert. Man kann, na gut, dazu komme ich später. Die Installation von Cygwin ist sehr umfangreich, also man kann sich wirklich detailliert aussuchen, was man möchte. Das setzt natürlich voraus, dass ich wirklich jeden Arbeitsplatzrechner wieder auch umfangreich anfassen muss und entscheide, welche Software soll da installiert werden, wie muss sie konfiguriert werden. Wir brauchten selbstgeschriebene Skripts. Als Beispiel, oder wie das damals ablief, der Connect gegenüber SSH. Wir haben dann dem Server ein Shell-Skript gestartet. Die Ausgabe der grafischen Oberfläche wurde dann an den lokalen Cygwin-Server umgeleitet. Und die NX wurde immer populärer. Dazu kam, dass wir große Probleme unter Windows hatten mit Cygwin bei Arbeitsplätzen, wo mehrere Leute arbeiten. Diese merkwürdigen Vererbungsrechte und sowas von Windows, die haben wir irgendwie nie in den Griff gekriegt. Dann gab es Logfiles von X-Servern und letztendlich waren wir an gewissen Rechnern, die dafür anfällig waren, immer wieder unterwegs und das war einfach nicht in unserem Sinne. Wir benutzen also, wie erwähnt, seit einiger Zeit NX. Die Top-Level-Software, also laut GNOME-Machine selber, kann man alles, was sie machen, auch selber machen. Die Top-Level-Software, diese schöne Login-Button, dieser Login-Schirm oder Maske, wie man sowas sagt, wie man es nennt, der ist von No Machine, der ist auch nicht unter der GPL, der Rest der Xserve für Windows basiert zum Beispiel auf dem Sigwin-Port für Windows und auf anderen freien Komponenten wie zum Beispiel X3 und OpenSSH und trotz X3 ist das Ganze aber unter der GPL. Ja, das läuft natürlich so, dass auf jedem Server ein NX-Daemon läuft, worüber man sich dann noch Gedanken machen muss, ist zum Beispiel die Userverwaltung, die muss natürlich auf jedem Server bekannt sein. Der komplette Verkehr ist SSL verschlüsselt, das würde ich hier fast sagen, leider, wenn man wahrscheinlich dann dafür gesteinigt wird, wenn man sowas öffentlich sagt, aber in unserem Fall, da wir ein, wie schon erwähnt, ein abgeschottetes Netzwerk haben, wäre das eigentlich nicht notwendig, aber durch diese SSL-Verschlüsselung zwingen wir NX quasi einen Port zu benutzen und damit klappt das auch sehr schön über IPvS. Kompression ermöglicht, wie wir gesehen haben, wenn man eben auf dem Gastwissenschaftsrechner durchaus in Hannover gearbeitet, sehr flüssiges Arbeiten und die Installation des Clients beschränkt sich wirklich auf ein paar Klicks, die auch der User notfalls selber machen kann. Und dann bin ich durch. Oder wir.
Ja,